Dies ist der Predigt-Podcast der Stammi Kirche, die bewegt. Mögest du Gott begegnen, Veränderung erleben und motiviert werden, Menschen zu beschenken.
Was nützt es, wenn ihr Weihnachten feiert, eure Geschenke aufrechnet und für ein paar Stunden gerührt seid? Ich habe euch die Krippe nicht zum Anschauen geschenkt, sondern zum Anfassen. Man muss das Kind auf seinen Händen tragen, man muss etwas merken nach Weihnachten, dass man die Christgeburt gefeiert hat. Und man wird sich auf den Weg machen müssen, um an Epiphanias seine eigenen Gaben zu bringen. Nein, sich selbst. Mit diesen Worten von Franz von Assisi, der Gründer des Franziskanerordens, er lebte vor 700 Jahren und er hat eine seiner Weihnachtspredigten mit diesem Satz begonnen. Das Ganze versteht man nur, wenn man weiß, dass es die Franziskaner waren, die ausgehend von ihren Ordenshäusern, von ihren Klöstern, ins Volk hineingingen und dort sogenannte Krippen aufbauten. Also die Tradition, dass wir heute noch Krippenspiele haben in christlichen Gottesdiensten um die Weihnachtszeit, geht eigentlich darauf zurück. Es waren die Franziskaner, die da diesen Stall, diesen vermeintlichen Stall aufgebaut haben und die Weihnachtsgeschichte begannen dort nachzuspielen, um dem Volk das Evangelium nahezubringen. Und irgendwie tröstet es mich, dass schon damals bei vielen Menschen anscheinend nur die Sentimentalität und die Emotionalisierung von all diesen Ereignissen hängen geblieben ist. Und offenbar war Franziskus ein bisschen frustriert und gesagt, das kann ja nicht sein. Weihnachten ist nicht einfach nur ein sentimentales Ereignis, wo wir für ein paar Stunden gerührt sind und uns wohlfühlen im Kreis unserer Familie. Und wenn wir all das nicht haben, dann geht es uns ja an Weihnachten erst recht dreckig. Ich gebe dem heiligen Franziskus recht, wenn er sagt, unser Weihnachtserlebnis darf sich nicht auf ein paar Stunden Rührseligkeit in ein paar Stunden Rührseligkeit erschöpfen. Das darf wohl sein, das ist okay, das ist gut. Aber wir haben damit den Sinn von Weihnachten noch nicht wirklich verstanden und in unser Leben hineingebracht. Man muss etwas merken nach Weihnachten oder an Weihnachten, dass man die Christgeburt gefeiert hat. Franziskus hatte das große Anliegen, dass Glaube und Leben zusammenkommen, dass unser Glaube authentisch ist. Die Franziskaner haben sich ganz stark auch um die armen Menschen gekümmert. Und das tiefe Anliegen war, dass die Begegnung mit Christus zu einem veränderten Leben führt. Zu einem Leben, das am Schluss zur Hingabe an Gott führt und zu einem Sich-Verschenken an die Menschen. Dieses Anliegen verfolgt auch der Apostel Paulus mit dem Predigttext, den ich jetzt vorlesen werde aus Titus Brief, Kapitel 3, die Verse 1 bis 8. Vielleicht erstaunt euch das ein bisschen, dass das ein Weihnachtspredigttext ist, aber es ist im offiziellen Kirchenjahr vorgesehen als Predigttext für den Weihnachtsfeiertag. Erinnere alle in der Gemeinde daran, sich der Regierung und den staatlichen Behörden unterzuordnen. Ups. Sie sollen ihnen gehorchen und darüber hinaus bereit sein, bei allem Guten mitzuwirken. Ermahne sie, über niemand schlecht zu reden und nicht zu streiten, sondern friedfertig zu sein und allen Menschen freundlich zu begegnen. Wir wollen nicht vergessen, dass wir selbst früher unverständig und ungehorsam waren. Wir waren vom rechten Weg abgeirrt und wurden von allen möglichen Wünschen und Leidenschaften beherrscht. Wir lebten in Bosheit und Neid und waren hassenswert und hassten uns gegenseitig. Aber dann erschien die Freundlichkeit und Menschenliebe Gottes, unseres Retters. Wir selbst hatten keine guten Taten vorzuweisen, mit denen wir vor ihm hätten bestehen können. Nein, aus reinem Erbarmen hat er uns gerettet durch das Bad der Taufe, das Bad, in dem wir zu einem neuen Leben geboren wurden, erneuert durch den Heiligen Geist. Ihn, den Heiligen Geist, hat er, Gott, in reichem Maß über uns ausgegossen, durch Jesus Christus, unseren Retter. Durch dessen Gnade können wir vor Gott als gerecht bestehen. Und darum sind wir auch eingesetzt zu Erben des ewigen Lebens, auf das wir nun hoffen dürfen. Deshalb sollen alle, die zum Glauben an Gott gekommen sind, sich ernsthaft darum bemühen, das Gute zu tun. Das ist recht und bringt den Menschen Nutzen. Ich habe meine Predigt überschrieben mit einer Frage. Wie werden wir zu Menschen, die 365 Tage im Jahr weihnachtlich leben? Das war ja das, was sich Franz von Assisi gewünscht hat. Dass die Begegnung mit dem Christus uns nachhaltig verändert. Und ich habe vier Gedanken, die verrate ich jetzt gerade von Anfang an, um es nicht spannend zu machen, und dann gehen wir etwas tiefer. Erstens, wir finden zu einem weihnachtlichen Leben an jedem Tag des Jahres, in dem wir uns immer wieder unsere eigene Unzulänglichkeit vor Gott bewusst machen, sie erkennen. Zweitens, indem wir die Barmherzigkeit und Menschenfreundlichkeit Gottes erkennen. Drittens, indem wir die Menschenfreundlichkeit Gottes persönlich erfahren. Und viertens, indem wir hingehen und in der Kraft des Heiligen Geistes anderen Menschen in der Freundlichkeit Gottes begegnen. Zum ersten Gedanken. Wir werden Menschen, die 365 Tage im Jahr weihnachtlich leben, wenn wir immer wieder unsere eigene Unzulänglichkeit vor Gott erkennen. Paulus schreibt hier, denn auch wir waren früher unverständig, ungehorsam, gingen in die Irre, waren mancherlei Begierden und Gelüsten dienstbar und lebten in Bosheit und Neid, waren verhasst und hassten uns untereinander. Möchtest du das gerne für dich in Anspruch nehmen? Paulus spricht hier von uns, also von allen, die hier sitzen. Er beschreibt den Zustand von uns Menschen ohne die Begegnung mit Jesus Christus, ohne diesen Retter Jesus Christus. Und das ist das Erste, glaube ich, was wir an Weihnachten immer wieder entdecken müssen. Weihnachten öffnet uns die Augen, dass wir, alle Menschen, einen Retter brauchen. Das ist eine wichtige Botschaft für alle Menschen, aber es ist auch eine ganz besonders wichtige Botschaft für die, die schon lange Christen sind. Und deshalb habe ich dieses immer wieder in Klammer da eingeführt. Wir müssen immer wieder erkennen, wie erlösungsbedürftig wir eigentlich sind. Wir ziehen so schnell im Vergessen unserer eigenen Vergangenheit und auch im Vergessen, dass all das Böse ja tief in unseren Knochen steckt. So schnell die Trennlinie zwischen Guten und Bösen. Und es ist interessant, die Bösen, ich weiß nicht, ob das bei euch auch so ist, die Bösen sind immer die anderen. Also das steckt irgendwie ganz tief in uns Menschen drin, die Bösen sind immer die anderen. Deshalb stolpern wir, wenn wir solche Verse lesen, wo plötzlich wir selbst erlösungsbedürftig sind. In wenigen Tagen erreicht die Rede eines bekannten amerikanischen Präsidenten ihren 20. Jahrestag. Ich spreche hier von George W. Bush Jr. Er hat am 29. Januar 2002, also in wenigen Tagen vor 20 Jahren, hatte eine Rede gehalten, ungefähr 5 Monate nach dem 11. September 2001. Und George Bush hat da einen Begriff geprägt, der in die Weltgeschichte eingegangen ist. Er meinte, es gäbe Länder, die den Terrorismus unterstützen und nach Massenvernichtungswaffen streben. Und diese Länder bildeten sozusagen die Achse des Bösen in dieser Welt. The axis of evil. Das ist zu einem geflügelten Wort geworden. Es wurde politisch für verschiedenste Dinge instrumentalisiert. Zuletzt von den Klimaschützern, die sagen, die Achse des Bösen läuft mitten durch die USA. Als ich damals diese Aussage hörte, schoss mir der Gedanke durch den Kopf, lieber George Bush, die Achse des Bösen ist keine geografische Linie, die durch irgendwelche Autokratien dieser Welt führt, sondern die Achse des Bösen verläuft mitten durch das Herz jedes einzelnen Menschen. Das ist Botschaft von Weihnachten, das hört sich nicht so cool und ermutigend an, aber Paulus sagt es genauso an dieser Stelle. Er spricht hier zu den Christen in Vergangenheitsform, weil er sie anspricht als Menschen, die eine Lebenswende erlebt haben, durch Jesus Christus Rettung erfahren haben. Diese negativen Eigenschaften sozusagen von Jesus abgenommen bekommen haben. Und doch wissen wir potenziell, solange unser Leib, unser Körper nicht erlöst ist, steckt all dieses Böse immer noch in uns drin. So in den letzten 2 Jahren wurde die Achse des Bösen auch immer wieder neu definiert. Die einen meinen, sie verlaufen zwischen Wissenschaft und Glauben. Die anderen meinen, sie verlaufen zwischen Geimpften und Ungeimpften. Die Dritten meinen, sie verlaufen zwischen denen, die sich der Obrigkeit unterordnen und denen, die sich mutig dagegen stellen. All diese menschlichen Grenzziehungen verkennen die entscheidende Tatsache, nämlich die Achse des Bösen verläuft mitten durch mein Herz. Und wenn wir das erkennen, dann haben wir, glaube ich, einen der größten Schritte zu Frieden und Einheit gemacht. Wenn wir merken, da bin nicht ich hier einen halben Meter über den anderen, sondern in dem Sinne sitzen wir tatsächlich alle im gleichen Boot. Alle erlösungsbedürftig. Weihnachten zerstört sozusagen unsere Illusionen darüber, dass es immer die anderen sind, die einen Erretter brauchen. Weihnachten überzeugt uns, ich selbst brauche einen Erlöser. So schreibt Paulus es in Römer 3, Vers 10 und folgende. Es gibt keinen Menschen, auch nicht einen einzigen, der ohne Sünde ist. Es gibt keinen, der einsichtig ist und nach Gott fragt. Alle haben sich von Gott abgewandt und sie sind dadurch für Gott unbrauchbar geworden. Da ist wirklich keiner, der Gutes tut, kein einziger. Diese Erlösungsbedürftigkeit sollte uns zutiefst demütig machen. Denn nur in der Erkenntnis dieser Erlösungsbedürftigkeit werden wir das Wunder von Weihnachten wirklich verstehen. Wir gehen ja der Frage nach, wie werden wir zu Menschen, die 365 Tage im Jahr weihnachtlich leben? Und die erste Antwort war, indem wir erkennen, wie erlösungsbedürftig wir sind. Die zweite Antwort ist, indem wir die Barmherzigkeit und Menschenfreundlichkeit Gottes erkennen. Jetzt fährt Paulus mit einem fetten Aber weiter. Als Aber, und die Grammatik sagt in diesem Punkt, dieses Aber läutet einen Wechsel ein. Hier, jetzt kommt etwas ganz anderes, etwas, was dem Vorherigen entgegensteht. Als aber die Freundlichkeit und Menschenliebe Gottes, unseres Heilands, erschien, machte er uns selig. Nicht um der Werke willen der Gerechtigkeit, die wir getan hätten, sondern nach seiner Barmherzigkeit. Mit Weihnachten läutet Gott das große Aber der Weltgeschichte ein. Die Freundlichkeit und Menschenliebe, das steht wirklich in der Bibel, die Freundlichkeit und Menschenliebe Gottes wird offenbar. So manch einer von uns wäre bestimmt erstaunt, wenn er diesen Vers im griechischen Grundtext gelesen hätte. Weil dort steht, die Freundlichkeit und Philanthropia Gottes. Die Philanthropie Gottes. Das Wort kommt nur ein einziges Mal im Neuen Testament vor und genau in dieser Stelle. Und es war genau dieses Wort, wie wir es auch heute verstehen. Heute schmücken sich Leute wie Bill und Melinda Gates, Warren Buffett, Asim Bremchi, Charles Finney und wie sie alle heißen. Das sind alles Männer, die haben in den letzten Jahren haben die Milliarden gespendet zum Wohl der Menschheit. Sie lassen sich Philanthropen nennen. Menschenfreunde, Menschenliebende. Und diese Philanthropie gab es schon in der Antike. Sie war ein wichtiges Element gesellschaftlichen Zusammenlebens, diese Wohltäter. Und es gab Menschen auch damals, die sich wohltätig zeigten gesellschaftlich. Doch wenn man die Geschichte studiert, damals und heute, stellt man fest, so selbstlos waren diese Leute nicht. So schreibt ein Lexikonartikel: Generell war bei kaiserlichen Wohltätigkeiten der Wunsch nach einer Dokumentation ihrer Großzügigkeit in der Regel sehr stark ausgeprägt. Manche Wohltäter waren so stark an der öffentlichen Ehrung interessiert, dass sie die Kosten zur Errichtung einer Statue samt Inschrift zu ihren Ehren auch noch gleich selbst übernahmen. Also, da war man wohltätig und hat so gerade noch diese Reiterstatue in wohltätiger Pose mitgespendet, die dann in der Stadt aufgestellt wurde. Und wenn Paulus jetzt hier diesen Begriff benutzt, dann scheint das also wirklich überhaupt nicht zu Gott zu passen. Man wird das nur verstehen, wenn man den Kontext von diesem Bibeltext versteht. Paulus möchte in diesem Bibeltext klar machen, Christen sollen Menschen in dieser Gesellschaft sein, die im Gutes tun, weit herausragen. Aber ihr Gutes tun soll sich in der Qualität von der menschlichen Philanthropie unterscheiden. Und deshalb beschreibt Paulus im Weiteren, was denn diese Menschenfreundlichkeit Gottes eigentlich kennzeichnet. Sie ist in Gott selbst begründet, im Wesen, und sie spielt in einer Liga, die zuvor nicht offenbar war. Während die Philanthropie in der Antike eine Herabneigung des Wohltäters war, also der hat sich da so vom hohen Ross herabgeneigt und hat ein bisschen etwas gegeben, war die Philanthropie Gottes ein Herabsteigen, nicht ein Herabneigen. Jesus steigt herab, geht auf dieselbe Ebene dieser Menschen, die wir so gerade beschrieben haben, als erlösungsbedürftige Menschen. Er tritt mitten in ihren Zustand der Verlorenheit hinein, und wenn wir das jetzt mit einem Bild vergleichen, dann ist er nicht der, der dem Bettler eine Münze hinwirft, sondern der sich an die Stelle des Bettlers setzt und ihm sein Vermögen überlässt. Das ist die Philanthropie Gottes. Und damit wird auch schon klar, was sich an Weihnachten vorzeichnet. Der ganze Gedanke der Stellvertretung Gottes. Dieser unfassbare Tausch, in dessen Verlauf Jesus Christus nicht nur Mensch wird, sondern unseren Schmerz, unsere Einsamkeit, unsere Schuld, unsere Unzulänglichkeit, unser Nicht-Genügen auf sich nimmt und uns die Fülle seines Lebens schenkt. Und an der Stelle wird auch schon deutlich, dass Paulus mit der Menschenfreundlichkeit Gottes noch viel mehr meint als die Menschwerdung von Jesus Christus. Paulus spricht hier von Weihnachten, Karfreitag, Ostern und Pfingsten zugleich. Diese Dinge sind in der Bibel unzertrennlich verbunden. Wir können diese Ereignisse zwar sehr gut voneinander unterscheiden, weil es unterschiedliche geschichtliche Aspekte sind, doch wir können sie niemals trennen. Und so zielt bereits die Weihnachtsgeschichte auf die Geschichte an Karfreitag und Ostern hin. Nirgendwo wurde die Liebe Gottes, die Menschenliebe Gottes, sichtbarer als an dem Tag, an dem sich der Wohltäter nach all seinen Wohltaten von den Empfängern seiner Wohltaten an ein Kreuz schlagen lässt, ohne zu widersprechen. Und an dem Punkt wird deutlich, diesem Jesus ging es nicht um sich selbst. Diesem Jesus ging es nicht einfach um seine eigene Ehre. Dieser Jesus meint dich und meint mich. Seine Menschenliebe hat eine so andere Qualität als alles, was wir in dieser Welt als Humanität, als Menschenliebe, als Wohltätigkeit bezeichnen würden. Es ist nicht das Mitleid für den, der das Mitleid verdient hat, sondern es ist genau das Mitleid für den, der es nicht verdient hat. In Römer 5, Vers 10 schreibt Paulus, denn wir wurden mit Gott versöhnt durch den Tod seines Sohnes, als wir noch seine Feinde waren. Um wie viel mehr werden wir selig durch sein Leben, nachdem wir nun versöhnt sind. Die Menschenfreundlichkeit Gottes ist qualifiziert durch die Barmherzigkeit Gottes. Und diese Barmherzigkeit Gottes, dieses Wort, das hier im Griechischen steht, gibt das hebräische Wort Chesed wieder, bedeutet Liebe, Gnade, Güte, Wohlwollen, Barmherzigkeit. Und das ist sozusagen auch das parallele Wort zu dem neutestamentlichen Begriff Agape, das für die Liebe Gottes benutzt wird. Und diese Liebe Gottes hat vier ganz zentrale Eigenschaften. Und die machen die Menschenliebe Gottes im Wesentlichen aus. Die Liebe Gottes ist nämlich grundlos. Das heißt, sie findet ihren Grund nicht im Geliebten, sondern sie hat ihren Grund im Liebenden. Das heißt, dass du ein geliebter Mensch von Gott bist, ein von Gott geliebter Mensch. Das liegt nicht an dir, sondern es liegt einzig und allein an Gott. Er liebt dich, weil er dich liebt. Er findet keinen Grund in dir. Es sind nicht deine schönen Augen. Es ist nicht einmal dein erbärmlicher Zustand, sondern Gott liebt dich, weil er dich liebt. Es ist sein Entschluss, dich zu lieben. Grundlos, aber nicht ohne Ziel. Die Liebe Gottes ist zweitens nicht wertend. Das heißt, Gott unterscheidet nicht zwischen liebenswert und nicht liebenswert, sondern er wendet sich jedem Menschen zu. Gerade dem, der in unseren menschlichen Augen als nicht liebenswert erscheint. Das Dritte ist, die Liebe Gottes ist schöpferisch. Gemeint ist, sie schafft Wert. Wir sind wertvolle Menschen, weil wir von Gott geliebt sind. Seine Liebe macht uns wertvoll. Er sucht nicht das Wertvolle, um es zu lieben, sondern er liebt, um wertvoll zu machen. Das Vierte, die Liebe Gottes ist gemeinschaftsstiftend. Gott liebt uns nicht, um sein schlechtes Gewissen zu beruhigen, denn er hat kein schlechtes Gewissen. Viele Menschen sagen, ja, ich könnte an Gott glauben, aber in dieser Welt läuft so viel schief und wie soll ich an einen Gott glauben, der so viel Elend zulässt? Ja, liebe Leute, dieses Elend haben wir selbst veranstaltet. Da ist ein Gott, der liebt uns nicht, weil er irgendetwas bei uns sucht, sondern weil er uns mit hineinnehmen möchte in die Gemeinschaft Gottes, in die Beziehung mit Gott. Das sind die Kennzeichen der Menschenfreundlichkeit Gottes. Und damit unterscheidet sie sich so grundlegend von jeder menschlichen Philanthropie. Weihnachten bedeutet deshalb, Gott meint wirklich dich und mich. Das ist der einzige Grund, warum er Mensch geworden ist. Er brauchte nichts von uns, sondern er ist Mensch geworden für dich und mich. Und Weihnachten bedeutet, Gott ist tatsächlich ein Freund der Menschen. Er liebt die Menschen. Und vielleicht musst du an dieser Stelle deine Vorstellung von Gott ganz radikal korrigieren. Du denkst, was ist das für ein Gott? Bei all diesem Elend in der Welt, die Wahrheit ist, es ist der Gott, der die Menschen liebt wie niemand anders in diesem Universum. Er liebt uns mit einer Qualität, die wir nicht kennen würden, wenn Jesus Christus nicht Mensch geworden wäre. Wie werden wir zu Menschen, die 365 Tage im Jahr weihnachtlich leben? Angelus Silesius hat ein Gedicht geschrieben und er schreibt dort: Und wäre Christus 1000 Mal in Bethlehem geboren und nicht in dir, du bleibst doch ewiglich verloren. Was wollte er damit sagen? Er wollte damit sagen, das, was ich als nächsten Punkt überschrieben habe: Wir werden nur zu weihnachtlich lebenden Menschen, wenn wir diese Liebe von Jesus Christus persönlich annehmen und persönlich erfahren. Weihnachten hat dann eine nachhaltige Wirkung, wenn dieser Christus in unser Leben eintritt. In Tausenden von Krippenspielen wurde ganz sicher auch an dieser Weihnacht die Herbergsuche von Maria und Josef inszeniert. Und millionenfach garantiert wurde in den letzten Tagen Lukas 2, Vers 7 zitiert. Und Maria gebar ihren ersten Sohn und wickelte ihn in Windeln und legte ihn in eine Krippe, denn sie hatten sonst keinen Raum. Keinen Raum. Wie oft haben wir über diese Dinge nachgedacht an Weihnachten und vergessen so schnell, dass Weihnachten nicht einfach ein Ereignis in der Vergangenheit ist, das wir sentimental Revue passieren lassen, sondern dass Jesus Christus jetzt und hier vor dir und mir steht und in uns Raum möchte. Nur dieses eine, Raum. Platz haben in uns, in unserem Herzen, in unserem Denken, in unseren Gefühlen, in jedem Lebensbereich unseres Lebens. Und dabei lässt er sich nicht abschrecken von dieser Erlösungsbedürftigkeit, von der wir gerade gehört haben, sondern er ist viel mehr gekommen, um uns genau in dieser Erlösungsbedürftigkeit zu begegnen. So schreibt Paulus, wir selbst, also diejenigen, die erfahren haben, dass dieser Christus ganz real ist, dass er uns wirklich begegnet, dass man ihn erleben kann und dass er in uns wohnen will durch den Heiligen Geist, diese Christen schreiben, wir selbst hatten vor Gott nichts vorzuweisen. Da war nichts, was wir getan hätten, was Gott bewegt hat, um uns zu lieben. Und deshalb möchte ich dir heute Morgen sagen, wenn du zweifelst, dass Gott Interesse hat an dir, weil du ihm nichts zu bieten hast, dann mach dir noch einmal bewusst, wer dieser Jesus ist. Er ist der, der dich grundlos liebt, ohne sich an deinem Wert festzumachen, der dich schöpferisch liebt und der letztendlich durch seine Liebe deinem Leben einen tiefen Sinn geben will. Christus wird in uns geboren, wenn wir ihm unser Herz öffnen, seine Liebe und seine Vergebung annehmen, wenn wir seiner Menschenfreundlichkeit Vertrauen schenken. Das ist das große Problem. Wir denken, Gott will immer etwas von uns. Wir denken, Gott ist ein fordernder Gott. Dabei ist er der, der uns mit der ganzen Freundlichkeit, die es nur geben kann, begegnet. Ich möchte wirklich heute Morgen einladen, egal ob du jetzt hier in diesem Raum sitzt oder zu Hause vor dem Livestream oder unten im Forum, wenn du Weihnachten bis jetzt einfach nur als Botschaft kennst, einfach nur als Wahrheit, die verkündigt wird, einfach nur als Ereignis in der Vergangenheit und es noch nicht persönlich erfahren hast, dann sei dir bewusst, heute Morgen steht Jesus einmal mehr vor deiner Tür und klopft an und bittet dich, lass mich in dein Leben. Schenk mir dein Vertrauen. Um das geht es eigentlich. Ihm zu vertrauen, ihm Raum zu geben. Wenn du das heute Morgen möchtest, dann sag es diesem Jesus mit einem Satz im Gebet. In Offenbarung 3, Vers 20 lesen wir, gebt Acht, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Wenn jemand meine Stimme hört und die Tür öffnet, werde ich bei ihm einkehren. Ich werde mit ihm das Mahl feiern und er mit mir. Wenn jemand meine Stimme hört und die Tür öffnet, werde ich bei ihm einkehren. Das ist ein Versprechen. Gott kann nicht lügen. Wenn du ihm deine Tür öffnest, dein, das ist ein Bild, dein Herz, dein Vertrauen, dann wird er bei dir einkehren. Und das Interessante ist jetzt, genau diese Worte wurden nicht in einer Evangelisation für Nichtchristen gesprochen, sondern sie werden an eine Gemeinde geschrieben. An eine christliche Gemeinde, die Gemeinde in Laodicea, eine Gemeinde, die ihre eigene Erlösungsbedürftigkeit vergessen hat. Eine Gemeinde, die so stolz geworden ist, dass sie gesagt hat, wir haben alles, wir sind reich, wir haben Geld ohne Ende, wir haben Intelligenz ohne Ende, wir haben medizinische Versorgung ohne Ende. Und Gott sagt zu dieser Kirche, zu dieser christlichen Kirche, ihr wisst nicht, wie blind, nackt und bloß, dass ihr seid. Die Kirche hat vergessen, wie erlösungsbedürftig sie ist. Und deshalb hat sie auch ihren Auftrag in dieser Welt vergessen. Deshalb ist Weihnachten kein Ereignis für einfach nur für all die Menschen, die keine Beziehung zu Gott haben, sondern Weihnachten ist das Ereignis, dass die Kirche von Jesus Christus immer wieder neu an die Erlösungsbedürftigkeit erinnert und auch neu daran erinnert, Christus steht vor der Tür und klopft an. Und er möchte nur eins in unserem Leben: Raum. Platz haben. Platz haben in unserem Leben, dass jeder Zentimeter in unserem Herzen sich öffnet für die Gegenwart Gottes. Und wo das geschieht, da wird Jesus Christus uns umgestalten. Da wird das passieren, wovon Franz von Assisi träumte, nämlich, dass die Menschenfreundlichkeit Gottes in uns beginnt zu wohnen und uns zu einem Ort macht, an dem sich die Menschenfreundlichkeit Gottes offenbart. Deshalb lautet mein letzter Gedanke: Wie werden wir Menschen, die 365 Tage im Jahr weihnachtlich leben, indem wir hingehen und in der Kraft des Heiligen Geistes die Menschenfreundlichkeit Gottes in dieser Welt leben? Ich werde das gar nicht lange ausführen, sondern möchte euch eine Frage mitgeben auf den Weg. Seid ihr eine gute Zeit zwischen Weihnachten und Neujahr, haben wir viel Zeit nachzudenken. Viele machen das ganz bewusst, das alte Jahr nochmal reflektieren. Ich möchte euch eine Frage mitgeben. Wie wäre es, wenn wir unser Leben einmal prüfen an dieser einzigen Frage? Spiegelt mein Verhalten die Menschenfreundlichkeit Gottes wider? Wir haben in diesem Jahr so viele Fragen bewegt, auf die es vielleicht nicht immer so eine einfache, simple Antwort gibt. Aber ich glaube, diese Frage könnte uns helfen, manch gute Antwort zu finden. Spiegelt mein Verhalten die Menschenfreundlichkeit Gottes wider? Paulus geht in diesem Kontext weiter dann und sagt, eines weiß er ganz sicher: Rechthaberei ist nicht das Markenzeichen von Christen. Sondern das Markenzeichen von Christen ist, dass sie Gutes tun zum Nutzen der Menschen. Und damit greift er das auf, was er vorher angefangen hat in dieser Geschichte von Jesus Christus und sagt, so wie Christus kam, um den Menschen die ganze Güte Gottes zu bringen, so sind wir berufen, durch unser Leben die Güte Gottes zu den Menschen zu bringen. Denn alle, die zum Glauben an Gott gefunden haben, schließt Paulus, sollen sich darum bemühen, Gutes zu tun. Das ist nützlich und hilfreich für alle Menschen. Amen.